Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA reißen die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt nicht ab. Trotz Ausgangssperren und Einsätzen der Nationalgarde gehen die Menschen weiter auf die Straßen. Dabei kam es in mehreren Städten wieder zu Krawallen, Zerstörungen und Plünderungen. Präsident Trump machte dafür linksradikale Gruppen verantwortlich und kündigte an, die Antifa-Bewegung als Terrororganisation einstufen zu wollen. Auslöser der seit 5 Tagen anhaltenden Protestwelle ist der Tod eines Schwarzen nach einem Polizeieinsatz in Minnesota.
Minneapolis, Kansas City, Los Angeles. Wie ein Flächenbrand breiten sich gewaltsame Proteste überall in den USA aus. In mehr als 20 Städten werden Ausgangssperren verhängt. Mindestens 8 US-Bundesstaaten fordern Unterstützung durch die Nationalgarde an. In Seattle muss sich die Polizei von Demonstranten gestohlene Sturmgewehre zurückholen. In New York City steuert ein Beamter seinen Wagen in eine Menschenmenge. Laut Polizeiangaben hatten die Demonstranten versucht, das Fahrzeug in Brand zu setzen. Welche Gruppierungen die Gewalt anheizen, ist oft unklar. Der US-Präsident glaubt, die Schuldigen ausgemacht zu haben. Die Gewalt und der Vandalismus werden angeführt von der Antifa und anderen linksradikalen Gruppierungen. In der Nähe des Weißen Hauses zeigen sich die Demonstranten unbeeindruckt von Drohungen des Präsidenten. Trump hatte wörtlich gesagt, er werde mit bösartigen Hunden und unheilbringenden Waffen gegen sie vorgehen. Die Militärpolizei muss zum Schutz des Weißen Hauses ausrücken. In zahlreichen US-Städten wird aber auch friedlich demonstriert, wie hier in Detroit. Tausende gehen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße. In Minneapolis, wo die Proteste ihren Ursprung haben, bemüht sich der Gouverneur um Deeskalation. Er glaubt, dass die Gewalt auch von weißen Rassisten angeheizt werde. Die Gewalt hier darf nicht von der Botschaft ablenken, dass wir gegen rassistische Ungerechtigkeiten vorgehen müssen. Doch alle Appelle an die Demonstranten, auf Gewalt zu verzichten, sind bisher vergeblich. Die Feuerwehr von Minneapolis muss am 5. Tag hintereinander die Folgen der Brandstiftungen bewältigen.
Die Lage hier in Minneapolis ist längst noch nicht unter Kontrolle. Obwohl 13.000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert wurden und die Polizei verstärkt Tränengas und Gummigeschosse einsetzt, lassen sich viele Demonstranten nicht abschrecken. Weil sich die Proteste überall in den USA ausbreiten, sprechen Beobachter schon von den größten Unruhen seit der Ermordung von Martin Luther King 1968.
Ausführliche Informationen zu den Protesten in den USA finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem gehen wir dort der Frage nach, wer die Nationalgarde befehligt und wie deren Einsatz geregelt ist.
In mehreren Städten Europas haben sich Demonstranten solidarisch mit den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA gezeigt. In Berlin versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 1.500 Menschen unter dem Motto »Gerechtigkeit für George Floyd«. In London zogen etwa 1000 Demonstranten durch die City bis zur US-Botschaft. Und auch in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hieß es bei einem Protestmarsch Black Lives Matter.
US-Präsident Trump will nach der Absage von Bundeskanzlerin Merkel den für Juni geplanten G7-Gipfel in den USA auf den Herbst verschieben. Darüber hinaus beabsichtige er dann auch Russland, Südkorea, Australien und Indien einzuladen, sagte Trump. Er begründete das damit, dass die bisherige Zusammensetzung veraltet sei. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Röttgen kritisierte das Vorgehen Trumps als inakzeptabel und sprach von einer Selbstabschaffung des Westens. Der Ausschluss Russlands müsse nach der Krim-Annexion bestehen bleiben. Erstmals seit 9 Jahren sind Astronauten wieder von den USA aus zur Internationalen Raumstation geflogen. Die US-Amerikaner Behnken und Hurley waren gestern vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet mit einer privaten Trägerrakete des Unternehmens von SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk. Nach rund 20 Stunden Flug dockten die beiden Astronauten mit ihrer Kapsel an der Raumstation an.
Bob Behnken kommt zuerst, gefolgt von Doug Hurley. Sie sind die ersten Astronauten, die eine kommerziell gebaute Raumfähre zur Internationalen Raumstation bringt. Es ist toll, dass die USA wieder bei der bemannten Raumfahrt mitmachen. Wir sind glücklich, in dieser prächtigen Anlage zu sein. Gestern 15.22 Uhr Ortszeit. Es ist der erste bemannte Flug von amerikanischem Boden seit 9 Jahren. US-Präsident Trump war extra nach Florida gereist. Er erhofft sich viel von der Zusammenarbeit der NASA mit dem privaten Unternehmen SpaceX. Nicht nur ein Ende der Abhängigkeit von der russischen Raumfahrt. Wir haben etwas geschaffen, das den Neid der Welt auf sich zieht. Wir werden bald auf dem Mars landen. Die USA haben ihren Platz als Anführer der Welt zurückgewonnen. Die ganze Mission trägt die Handschrift von Elon Musk. Die Anzüge der Astronauten, die Inszenierung von Tesla-Fahrzeugen, das Design der Kapsel. Das SpaceX-Team hat die Kontrolle über die Raumfähre. Der Unternehmer ist stolz. Sein Traum? Der kommerzielle Raumfahrttourismus. Seit 18 Jahren hat er auf diesen Moment hingearbeitet. Das sollte dem Menschen ans Herz gehen. Jedem, der irgendeinen Entdeckergeist besitzt. Die SpaceX-Crew wird mindestens 6 Wochen auf der Raumstation bleiben, vielleicht auch länger.
Das geplante milliardenschwere Konjunkturprogramm der Bundesregierung sorgt für Diskussionen innerhalb der Koalition. Einer der Hauptstreitpunkte ist die Frage nach den Hilfen für die Kommunen. Bundesfinanzminister Scholz von der SPD setzt auf ein Rettungspaket, mit dem klamme Städte und Gemeinden auch von Altschulden entlastet werden sollen. Dies lehnt die Union ab. Aus ihren Reihen wurde jetzt ein Gegenkonzept vorgelegt.
Solche Ecken gibt es in fast jeder Stadt oder Gemeinde. Vielen Kommunen fehlt sogar das Geld, um den Bestand zu erhalten. Und zwar nicht erst seit der Corona-Krise. Der Bundesfinanzminister will den Kommunen deshalb schon seit längerem unter die Arme greifen. Vor allem denen mit Altschulden. Ein anderer Plan zur Unterstützung von Städten und Gemeinden kommt jetzt aus der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das Konzept sieht vor, dass sich der Bund stärker als bisher an den Wohnkosten für Hartz-IV-Empfänger beteiligt. Außerdem soll er in diesem und im nächsten Jahr auf seinen Anteil aus den Gewerbesteuereinnahmen verzichten. Die Kommunen würde das um 11 Milliarden Euro entlasten, heißt es. Der Bund soll allerdings nicht die Altschulden von Städten und Gemeinden übernehmen.
Wir richten den Blick nach vorne. Wir wollen Zukunftsinvestitionen. Wir wollen nachhaltiges Wachstum und wir wollen jetzt keine Verteilung alter Schulden.
Darauf aber pocht die SPD. Es gehe um Städte und Gemeinden, die viel zum Aufbau des Landes beigetragen hätten, dann aber durch den Strukturwandel in Schwierigkeiten geraten seien.
Das sind die Gemeinden, in denen wir heute den höchsten und den größten Investitionsstau haben. Wenn wir da jetzt nicht ansetzen, dann wird vieles von dem, was wir jetzt an Konjunkturanschub machen wollen, verpuffen, weil diese Gemeinden es praktisch auf der anderen Seite wieder wegsparen müssen.
Unterstützung dafür durchaus auch aus der CDU, und zwar aus Nordrhein-Westfalen. Dort würden besonders viele Kommunen von einer Altschuldenregelung profitieren.
Die Idee, die Altschulden jetzt zu lösen, ist eine gute Idee. Da hat das Land Nordrhein-Westfalen gesagt, wir helfen, wenn der Bundesfinanzminister das hinbekommt.
Altschulden von Kommunen übernehmen, ja oder nein? Das dürfte eine zentrale Streitfrage werden, am Dienstag, beim Koalitionsgipfel im Kanzleramt.
In der Debatte über Konjunkturhilfen für die Wirtschaft hat Bayerns Ministerpräsident Söder seine Forderung nach einer Autokaufprämie bekräftigt. Der Welt am Sonntag sagte der CSU-Chef, es könne nicht sein, dass für die Lufthansa Milliarden ausgegeben würden, nicht aber für das Herzstück der deutschen Wirtschaft. Gefördert werden sollen laut Söder Neuwagen, die weniger CO2 produzieren. Eine Autokaufprämie ist in der Koalition umstritten. Nach einem Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit Familienfeiern in Göttingen arbeiten die Behörden mit Hochdruck daran, alle Kontaktpersonen testen zu lassen. Bislang sind 170 Menschen in Quarantäne, unter ihnen 57 Kinder und Jugendliche. 36 Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ein 67-Jähriger ist nach NDR-Informationen so schwer erkrankt, dass er künstlich beatmet wird. Auslöser für die gehäuften Infektionen waren laut Gesundheitsamt mehrere Feiern von Großfamilien, darunter auch in diesem Hochhauskomplex, bei denen die Hygieneregeln missachtet wurden. Die Kirchen haben an Pfingsten zu mehr Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche sprachen sich für mehr Dialog, Gemeinsinn und Zusammenarbeit in der Gesellschaft aus. Die Gottesdienste fanden mit reduzierter Teilnehmerzahl und unter strengen Hygieneauflagen statt. Auch das Singen war nur in eingeschränkter Form erlaubt.
Pfingsten feiern im Limburger Dom mit Abstand. In der Corona-Krise hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Betzing für die Gläubigen ermutigende Worte. Die Kirche wolle auf die Menschen zugehen.
Wenn also die Türen wieder offen und die Plätze belebt sind, stellt sich mir die Frage, wie wir als Kirche den Impuls des Pfingstbildes folgen wollen. Hinaus aus geschlossenen Räumen, hin zu den Menschen, hinein in einen Dialog der vielen Sprachen und Meinungen.
Auch über Gesichtsmasken und Sicherheitsabstände hinweg sei Pfingsten ein kraftvolles Fest für die Protestanten, betonte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm in der Matthäuskirche in München.
Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns zusammenführt, der uns lehrt, miteinander zu reden.
Singen im Gottesdienst ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Bei einer Umfrage von WDR und NDR in rund 60 katholischen Bistümern und evangelischen Landeskirchen kam heraus, dass nur in einem Drittel der Gotteshäuser gesungen wird. Und auch nur dann, wenn die Mindestabstände eingehalten werden. Noch Ende April hatte das Robert-Koch-Institut vor Chorgesängen gewarnt, wegen einer möglichen Übertragung des Coronavirus.
In der vergangenen Nacht ist in Jerusalem der Tempelberg wieder geöffnet worden. Die ersten gläubigen Muslime wurden in der Nacht auf das Gelände gelassen, das wegen der Corona-Pandemie seit März geschlossen war. Auf dem Tempelberg befinden sich unter anderem die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Er ist eine heilige Stätte für den Islam, das Juden und das Christentum.
Die spanische Regierung will den Notstand zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 21. Juni verlängern. Auf einer Pressekonferenz sagte Ministerpräsident Sanchez, das Land sei auf einem guten Weg, es brauche aber noch weitere Schutzmaßnahmen, um ein für alle Mal mit der Pandemie abzuschließen. Deshalb wolle er ein letztes Mal die Verlängerung des Alarmzustandes beantragen. Spanien ist besonders stark von der Pandemie betroffen und hatte die europaweit schärfste Ausgangssperre verhängt. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund am Abend beim tabellenletzten Paderborn mit 6:1 gewonnen. Zuvor hatte Borussia Mönchengladbach Union Berlin mit 4:1 besiegt.
Französischer Nachmittag im Borussia-Park. 3 Tore durch Thüram und Plea. Gladbach in Weiß. Los geht's aber mit Florian Neuhaus. 1:0, 17. Minute. Tolle Energieleistung vom 23-Jährigen. Kurz vor der Pause nutzt Marcus Thuram die Gladbacher Überlegenheit zum 2:0. 9. Saisontor für Thuram, der sich mit dieser Geste möglicherweise solidarisch zeigt mit den Antirassismus-Protesten in den USA. In der zweiten Hälfte verkürzt Union durch Anderson zwischenzeitlich auf 2:1. Die Hoffnung der Berliner dauert aber nur 9 Minuten. Dann trifft Thuram mit seinem zweiten Tor zum 3:1. Alle Treffer blitzsauber herausgespielt von der Borussia, auch das 4:1 durch Alassane Plea. Tore schießen leicht gemacht, am Ende ein überzeugender Sieg im Kampf um die Champions League, bei dem nur der Jubel nicht ganz perfekt war.
Die Tabelle. München strebt weiter der 30. Meisterschaft entgegen. Dortmund 7 Punkte dahinter auf Platz 2, dann Mönchengladbach, Leverkusen, Leipzig und Wolfsburg auf den weiteren internationalen Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Schalke, es folgen Köln, Frankfurt, Augsburg, Union Berlin und Mainz. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz, die direkten Abstiegsränge belegen Bremen und Paderborn. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Pfingstmontag, den 1. Juni.
Das Hoch über Skandinavien bestimmt unser Wetter. Vor allem nach Westen hin wird es sommerlich warm. Heute Nacht fällt anfangs in Südostbayern noch etwas Regen. Sonst ist es trocken und oft klar. Morgen wird es verbreitet sonnig. Ein paar lockere Quellwolken bilden sich zum Nachmittag hin, vor allem über den Bergen. Etwas kompaktere mal in Sachsen und Ostbayern, aber auch dort bleibt es trocken. Heute Nacht 12 Grad im Ruhrgebiet bis 3 an den Alpen. Morgen werden bei Seewind an der Ostsee 18, am Rhein bis zu 28 Grad erreicht. Am Dienstag überwiegend sonnig und noch etwas wärmer. Mittwoch neben Sonnenschein örtlich Schauer oder Gewitter. Am Donnerstag mehr Wolken und gebietsweise Regen oder zum Teil gewittrige Schauer.
Um 23.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Kein Ende der Gewalt in den USA. Unterwegs auf den Straßen von New York. Und mit Abstand in die Alpen. Strenge Auflagen für Hüttenwanderer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.